Achtung, Achtung, hier ist History Lost in Time.
Und willkommen zur Episode 52 des History Lost in Time Podcast. Diesen Podcast gibt es in deutscher und englischer Sprache auf YouTube, Spotify und Podcast.de mit Social Media Präsenzen auf Blue Sky und Instagram.
Das Thema dieser Episode.
In dieser Episode möchte ich über die ersten Nachkriegswahlen 1946 in Ostdeutschland sprechen. Diese Wahlen sind in der Hinsicht etwas Besonderes, weil sie bis 1990 die einzigen halbwegs freien Wahlen auf ostdeutschem Gebiet waren. Was ich mit halbwegs frei meine, erläutere ich noch. Diese Wahlen geben trotz der Probleme ein einigermaßen akkurates Stimmungsbild in der Bevölkerung ab und können daher helfen, folgende Frage zu beantworten. Wollte die Bevölkerung Ostdeutschlands damals denn wirklich eine Herrschaft der SED oder etwas anderes?
Politische Agenda und Hintergründe.
Tatsächlich keine. Mir geht es weder um Ostdeutschland-Bashing noch um ein Statement bezüglich der damaligen politischen Parteien. Da aber nach 1946 nur noch Scheinwahlen im Osten stattfanden, ist es für die Zeit von 1947 bis 90 nur über indirekte Methoden möglich herauszufinden, wie die politische Stimmung in der Bevölkerung war. Ein guter Ausgangspunkt sind nun mal diese 1946er Wahlen. Ich werde zunächst die allgemeine politische Situation beschreiben, dann auf die Kommunalwahlen im September 46 eingehen, dann auf die Landtagswahlen 46 und zum Vergleich auf die Wahlen für den Großberliner Senat 1946.
Die verwendeten Quellen.
Ich verwende für diese Episode einen Mix aus Online-Quellen. Die Wahlergebnisse sind frei verfügbar und die Informationen für die allgemeine politische Situation sind in jedem Buch über die Geschichte der Zeit verfügbar. Eine Übersicht bietet zum Beispiel das Buch Die Chronik der Deutschen vom Chronikverlag Gütersloh München. Mir liegt die dritte Auflage von 1995 vor. Als im Mai 1945 das Dritte Reich am Ende des Zweiten Weltkrieges zusammenbrach, gab es in Deutschland nur eine Partei, die NSDAP. Diese wurde von den Alliierten sofort verboten, weswegen es erstmal gar keine Parteien gab. Für den Wiederaufbau des politischen Lebens waren allerdings politische Parteien notwendig. Diese hatte es in Deutschland seit dem 19. Jahrhundert immer gegeben und wurden von allen Siegermächten auch als Notwendigkeit betrachtet. Die Sowjetunion erlaubte bereits am 10. Juni 1945 die Gründung politischer Parteien in ihrer Besatzungszone. Allerdings waren dies Parteien vor Moskaus Gnaden. Das Führungspersonal musste von den Sowjets bestätigt werden und die Parteien durften sich nur innerhalb des sogenannten antifaschistisch-demokratischen Blocks bewegen. Vier Parteien wurden auf diese Weise schnell gegründet. Die kommunistische KPD, die sozialdemokratische SPD, die christdemokratische CDU und die liberale LDP. Vereinfacht ausgedrückt stand die KPD für klassische, Moskau-treue kommunistische Politik. Die SPD versuchte, sozialistische Wirtschaft mit persönlicher Freiheit und Demokratie zu verknüpfen. Die CDU forderte einen christlichen Sozialismus und die LDP persönliche und politische Freiheit in der Tradition des Linksliberalismus. Dieses Mehrparteiensystem war zwar nicht im Sinne des KPD-Chefs Ulbricht, der sowjetische Machthaber Stalin erhoffte sich dadurch aber anfangs politischen Einfluss in ganz Deutschland. Zudem ging er davon aus, dass es durch sowjetische Führung von alleine möglich sei, eine KPD-Mehrheit in der deutschen Bevölkerung zu erzielen. Die ersten Monate machten allerdings deutlich, dass diese Stalin-Idee so nicht funktionierte. Zudem zeigte sich, dass die SPD deutlich beliebter war als die KPD, auch und gerade in Ostdeutschland. Im November 1945 fanden zudem in Österreich Nationalratswahlen statt, bei denen die konservative ÖVP 49,8% gewann, die sozialdemokratische SPÖ auf 44,6% kam und die kommunistische KPÖ nur 5,4% der Stimmen gewann. Sowohl KPD als auch Sowjetunion setzten nach den Österreich-Wahlen auf eine Zwangsvereinigung von KPD und SPD in der sowjetisch besetzten Zone. Die Idee war klar. Die neue sozialistische Einheitspartei sollte die Beliebtheit und die Stimmen der SPD auffangen, aber von Kadern der KPD kontrolliert werden, um ein Wahldesaster wie in Österreich zu verhindern. Es gab in der SPD durchaus Stimmen, die für eine Vereinigung mit der KPD eintraten. Die Idee, die Arbeiterparteien zu vereinen, gab es schließlich seit ihrer Aufspaltung in den späten 1910er Jahren. Deswegen wird der Begriff Zwangsvereinigung auch kontrovers diskutiert. Allerdings war die Vereinigung am Ende eben doch nicht freiwillig. Die sowjetische Militäradministration und die KPD übten mit Hilfe der vereinigungswilligen Teile der SPD massiven Druck auf die ganze SPD aus. Dabei kam es neben psychologischem Druck auch zu Verhaftungen. SPD-Mitglieder, die sich gegen die Vereinigung aussprachen, flohen in großer Zahl in die westlichen Besatzungszonen. Dadurch alarmte der Widerstand in der Ost-SPD. Die Zwangsvereinigung fand schließlich im April 1946 statt. Die Vereinigung galt jedoch nur für die sowjetische Besatzungszone. Die SPD in den westlichen Teilen Deutschlands und die SPD in Groß-Berlin blieb unabhängig. Die neue Vereinigte Partei war die SED, die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands. Die Kontrolle lag bei Walter Ulbricht, dem ehemaligen KPD-Vorsitzenden. Vormalige SPD-Mitglieder spielten nur eine untergeordnete Rolle. Die anderen Blockparteien, CDU und LDP, unterlagen im antifaschistisch-demokratischen Block ebenfalls strengen Repressalien und konnten sich nicht frei äußern. Theoretisch waren sie zwar über die Einheit im Block in den später existierenden staatlichen Organisationen vertreten, durften aber eigentlich de facto nur der SED-Politik zustimmen und ansonsten nicht selbst aktiv werden. All das war aber erst in der Entwicklung. 1946 gab es durchaus noch Bestrebungen zu unabhängiger Politik bei CDU und LDP. Außerdem wurden die Wahlen nicht gefälscht und mit simplen 99,8% für die Einheitsliste gewertet, sondern es wurde tatsächlich ordentlich ausgezählt. Um einen Sieg der SED zu garantieren, wurden alle Register gezogen. Die SED erhielt in den Printmedien und im Rundfunk weitaus mehr Raum als die Konkurrenzparteien. Zum Ostdeutschen Rundfunk habe ich mehrere Episoden veröffentlicht, und zwar 34, 38, 42 und 46, die ich an der Stelle empfehle. Es wurde zudem persönlicher Druck auf Funktionäre der Blockparteien ausgeübt. Es gab Einschüchterungsversuche durch sowjetische und kommunistische Funktionäre gegenüber Parteimitgliedern der Konkurrenz und der Wähler allgemein. Zudem wurde die Organisation von CDU und LDP systematisch gestört, zum Beispiel bei der Aufstellung und Zulassung von Wahllisten. Einzelne Kandidaten wurden zudem nicht zugelassen, da sie als sonstige Aktivisten des Faschismus oder als Kriegsinteressenten eingestuft wurden. Auf diese Weise konnte man beliebte Kandidaten von CDU und LDP von vornherein kaltstellen. Und auch bei Kleinigkeiten, zum Beispiel der Zuteilung von Papier für Plakate und Parteizeitungen, wurden diese Parteien benachteiligt. Die noch existierende westdeutsche SPD wurde in der sowjetischen Besatzungszone kurzerhand verboten. Sprich, wo man nur konnte, versuchte man die Situation für die SED zu verbessern und für die Konkurrenz zu verschlechtern. Nicht wahlberechtigt waren zudem Vertriebene, Kriegsgefangene und ranghohe Mitglieder der NSDAP, SS und anderer NS-Organisationen. Der erste Test waren dann die Kommunalwahlen, die in den ostdeutschen Ländern Mecklenburg, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen im September 1946 stattfinden. Zu dem Zeitpunkt existierten diese Länder noch. Sie wurden erst später in der DDR durch Bezirke ersetzt. Um die Ergebnisse übersichtlich zu gestalten, werde ich jetzt nicht einfach alle Zahlen herunterrattern, das kann sich sowieso keiner merken. Wer sich für die Details interessiert, den verweise ich auf die entsprechenden Wikipedia-Seiten, auf denen die Ergebnisse im Detail aufgelistet sind. Aus neutraler Sicht konnte man die Kommunalwahlen als Erfolg für die SED werten. Sie wurde in allen Ländern mit Abstand stärkste Kraft. Allerdings errang sie nur in Mecklenburg und Brandenburg absolute Mehrheiten von über 50%. In ihrer Hochburg Mecklenburg waren es sogar über 63%. Das war in etwa das Ziel, was die Sowjets und die Kommunisten gehabt hatten. In Sachsen und Sachsen-Anhalt schrammte die SED knapp an der 50%-Marke vorbei. In Thüringen war das Ergebnis mit rund 46% am schlechtesten. Die CDU erzielte ihr bestes Ergebnis in Sachsen mit knapp 20%, die LDP lag in Thüringen bei fast 24%. Gut 9% der Stimmen waren ungültig. Hier hatten die Wähler häufig ihre Stimmen nicht zugelassenen Kandidaten gegeben. Mit etwas Rückenwind ging die SED daher in die Landtagswahlen im Oktober 1946. Das Ergebnis war allerdings ernüchternd. Durch die Bank erzielte die SED schlechtere Ergebnisse als bei den Kommunalwahlen, teilweise deutlich. In der Hochburg Mecklenburg, wo sie bei den Kommunalwahlen noch bei über 63% gelegen war, landete sie nun bei 49,5%. In den anderen Ländern lag sie zwischen knapp 44 und rund 49%. Sie war also erneut überall stärkste Kraft, hatte aber nirgendwo eine absolute Mehrheit der Stimmen geholt. Wären die Verhältnisse wirklich demokratisch gewesen, hätte es in Brandenburg und Sachsen-Anhalt sogar CDU-LDP-Koalitionen gegeben. In Mecklenburg, Sachsen und Thüringen war der Abstand zwischen SED und CDU-LDP nur sehr niedrig. Aufs ganze Land hochgerechnet erzielte die SED bei diesen Landtagswahlen ein Ergebnis von 47,5%. Die CDU und die LDP kamen zusammen auf 49,1%. Die Anzahl der ungültigen Stimmen lag weiterhin hoch, bei etwa 5-6%, aber nicht mehr so hoch wie bei den Kommunalwahlen. Die Wahlen in Groß-Berlin waren noch ernüchternder. Hier musste die SED gegen die wesentlich beliebtere SPD antreten. Auch hier wurden die Wahlen im Ostsektor durch Repressalien und Mediendominanz beeinflusst. Das Wahlergebnis aber wurde korrekt ausgezählt. Zudem konnten die Sowjets hier die SPD formal nicht verbieten, da Berlin unter Vier-Mächte-Verwaltung stand und Ost-Berlin nicht Bestandteil der sowjetischen Besatzungszone war. Im Westsektor Berlins erzielte die SPD ein Ergebnis von fast 52% und holte damit die absolute Mehrheit. Die SED landete abgeschlagen bei knapp 14% auf Rang 3. Und auch im Ostsektor lag die SPD weit vorne. Sie erzielte mehr als 43%, während die SED unter 30% lag. Auf Gesamt-Berlin hochgerechnet lag die SPD bei 48,7% und die SED nur bei 19,8%, noch hinter der CDU. Man kann eine Großstadt wie Berlin natürlich nicht mit ländlichen Regionen wie Brandenburg oder Mecklenburg gleichsetzen. Hier gibt es nicht nur einen regional-kulturellen Unterschied, sondern zudem auch noch einen starken Stadt-Land-Unterschied. Die Situation in den späten 40ern, in denen fast alle nichts besaßen und vor den gleichen Problemen standen, ebneten viele dieser Unterschiede jedoch ein. Es ist daher davon auszugehen, dass die Berliner Wahlergebnisse als grober Richtwert so auch wohl in den ostdeutschen Flächenländern möglich gewesen wären, wenn die SPD eigenständig hätte antreten dürfen. Die Wahlergebnisse wurden von der SED und der sowjetischen Militärführung als Desaster betrachtet. Zwar hatte die SED relative Mehrheiten gewonnen, wäre aber in einem demokratischen System auf die Unterstützung anderer Parteien angewiesen gewesen. Es war klar, dass die SED trotz der massiven Behinderung der anderen Parteien und der Bevorzugung durch die Sowjets keine Mehrheit in der ostdeutschen Bevölkerung gewinnen konnte. Stalin gab daher das Mehrparteienkonzept endgültig auf. Die SED und die Blockparteien wurden bei künftigen Wahlen zu einer Einheitsliste zusammengefasst und nur diese Einheitsliste war nun wählbar. Da zudem die Wahl nicht mehr geheim und frei war, war die Auszählung der Stimmzettel eigentlich Makulatur und das Ergebnis der Einheitsliste war immer 99,8%. Dass die Wahlen nur Scheinwahlen waren, war ein offenes Geheimnis in der DDR. Zurückzuführen ist diese Tatsache auf die Wahlen von 1946, bei denen die Bevölkerung Ostdeutschlands selbst unter großem Druck der SED keine absolute Mehrheit verschaffte.
Ein paar abschließende Worte.
Die Wahlen von 1946 markieren den Übergang von halbwegs freien pluralistischen Wahlen hin zu einer Gleichschaltung der Parteien und der Errichtung der Einparteiendiktatur in der DDR. Die Blockparteien waren zwar formal in den meisten Institutionen der DDR vertreten, mit Ausnahme des Offizierskorps der Sicherheitsorgane, wie zum Beispiel der Stasi, aber die Führung hatten überall Mitglieder der SED. Die Blockparteien wurden im Volksmund Blockflöten genannt und nicht wirklich ernst genommen. Zwar konnte eine Mitgliedschaft in einer der Blockparteien förderlich für die Karriere sein, an die Spitze der Macht kam man jedoch nur als Mitglied der SED. Wirklich freie Wahlen erlebte Ostdeutschland erst wieder ab 1990. Die letzten wirklich freien Wahlen lagen zu dem Zeitpunkt rund 60 Jahre in der Vergangenheit.
Vielen Dank. Hier war History Lost in Time.